Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und heute geht es um eine Komponistin, die zur radikalen Frauenrechtlerin wurde. Dame Ethel Smyth. Ja, wer schon eine Weile hier mithört, weiß, eigentlich sollte es längst ja schon mal um Anne Lister gegangen sein, die lesbische Landadlige aus dem 18. Jahrhundert. Aber ich gebe zu, das wird sich tatsächlich noch ein bisschen hinziehen. Es ist sehr, sehr viel zu recherchieren und ich weiß, dass unter den Zuhörenden hier ja auch die ein oder andere dabei ist, die schon sehr, sehr tief im Thema drinsteckt und da hängt die Latte natürlich für mich auch entsprechend hoch. Zumal ich ja nicht nur die Geschichte einfach runtererzählen möchte, sondern auch gerne ein paar Hintergründe beleuchten möchte. Und dass ich meine handschriftlichen Notizen aus dem Sommerurlaub verlegt habe, das hilft auch nicht weiter. Aber wie gesagt, ich bin dran. Heute schiebe ich euch aber mal eine Frau dazwischen, die sich absolut auch zu kennen lohnt. Ethel Smyth, eine Komponistin aus Großbritannien, die zur radikalen Suffragette wurde und übrigens die Hymne der englischen Frauenbewegung komponierte. Fangen wir wie immer ganz vorne an. Ethel Smyth wurde am 23. April 1858 in Südengland geboren, in eine großbürgerliche Familie hinein. Sie hatte zu Hause eine musikalische Erziehung genossen, das nicht zuletzt dank einer deutschen Gouvernante, die am Konservatorium in Leipzig studiert hatte. Das ging für Frauen damals schon, da wurden vorwiegend Musiklehrerinnen ausgebildet. Und die Musik, die hatte es der jungen Ethel schon sehr, sehr früh angetan. Die Eltern fanden das ganz gut, also so eine musikalische Grundbildung gehörte auch zum Bildungskanon der höheren Tochter damals durchaus dazu. Aber als Ethel dann plötzlich irgendwann Interesse anmeldete, die Musik auch zu ihrem Beruf zu machen, da waren die Eltern gar nicht begeistert, insbesondere der Vater nicht. Denn in bürgerlichen Familien war es in den 1870er Jahren alles andere als eine Priorität, Töchtern eine Ausbildung zu finanzieren und schon gar keine künstlerische. In Sachen Ausbildung dachte man, naja, die heiraten ja sowieso und dann kommen zu den Ausbildungskosten auch noch die Kosten für Aussteuer, Mitgift und was sonst noch dazu. Und ja, die Ausbildung bzw. den Beruf würde eine junge Frau als Ehefrau dann sowieso an den Nagel hängen. Und noch stärker befremdet waren die meisten bürgerlichen Familien, wenn die Ausbildung eben auch noch künstlerisch sein sollte, denn das dem haftete immer so ein bisschen was Anrüchiges an. Man wusste nicht, ob die Tochter da eventuell auf Wege jenseits des bürgerlichen Anstands geführt werden könnte. Also, wie gesagt, die Familie sperrte sich. Aber sperrig sein, das konnte die junge Ethel eben auch. Und so kam es bei den Smyths zu einem kleinen innerfamiliären Kräftemessen. Ethel trat in den Streik. Sie verweigerte alles, was von einer höheren Tochter erwartet wurde. Die Teilnahme an gesellschaftlichen Veranstaltungen, am Gottesdienstbesuch. Sie fuhr alleine, also ohne Begleitung, mit der Bahn nach London, um Konzerte zu besuchen. Auch schon sehr, sehr unüblich für eine bürgerliche junge Frau. Und auch von einem Hungerstreik ist die Rede. Und so gab der Vater schließlich klein bei. 1877, mit 19 Jahren, reiste Ethel Smyth nach Leipzig, um sich dort am Konservatorium einzuschreiben. Das war für sie als junge Frau ein großer Sieg. Aber man muss bedenken, das war immer noch eine Notlösung für eine Musikerin. Eine sehr viel bessere Ausbildung hätte sie an der Universität bekommen. An der Uni Leipzig übrigens hatte seinerzeit auch Richard Wagner bereits studiert. Aber das durfte sie als Frau ja nun mal nicht. Und mit dem Unterricht am Konservatorium war sie denn auch nach einer Weile keineswegs mehr zufrieden. Ethel Smyth hatte nämlich überhaupt nicht vor, Musiklehrerin zu werden, wie ihre Gouvernante es wohl noch geworden war. Sie wollte komponieren. Und darauf war der Unterricht überhaupt nicht ausgelegt. Talent hatte sie allerdings, das bescheinigten ihr auch namhafte Komponisten und Dirigenten ihrer Zeit, sogar der ihr gegenüber eher griesgrämige Johannes Brahms, dem passierte das mal, dass er eine Arbeit von ihr lobte, wenngleich eher versehentlich, weil er nicht wusste, dass die Komposition von ihr war, und als er das dann rausfand, revidierte er sein Urteil auch schnell wieder. Ja, zwischen den beiden, Brahms und Smythe, wurde es wirklich keine große Liebe. Johannes Brahms hielt nicht viel von Frauen, die künstlerische oder intellektuelle Ambitionen hatten. Und Ethel Smythe hatte, sagen wir mal, eine differenzierte Meinung zu Johannes Brahms. Musikalisch bewunderte sie ihn und davon rückte sie auch nie ab. Persönlich sah es ein bisschen anders aus. In ihren Memoiren schrieb sie 1919 mal: Zu Frauen, die er nicht attraktiv fand, war er unfassbar unbeholfen und unhöflich. Wenn sie hübsch waren, hatte er eine unangenehme Art, sich in seinem Stuhl zurückzulehnen, die Lippen zu schürzen, sich über seinen Schnurrbart zu streichen und sie anzustarren, wie ein gieriger Junge Marmeladentörtchen anstiert. Zitat Ende. Das wurde definitiv keine große Liebe. Also, wie gesagt, Ethel Smythe hatte Talent zum Komponieren, aber der Unterricht am Konservatorium, der reichte eben dafür nicht aus, aus ihr wirklich eine Komponistin zu machen. Sie suchte sich also private Kontakte, von denen sie lernen konnte. Einer dieser Kontakte war der Konzertmeister des Leipziger Gewandhausorchesters Engelbert Röntgen, ein anderer der Präsident des Leipziger Bachvereins Heinrich von Herzogenberg, der ihr auch Privatunterricht gab. In dessen Frau Liesel war Ethel Smythe übrigens unsterblich verliebt, aber zu dem Aspekt kommen wir später noch. Ja, so wurde Ethel Smythe dann also doch gegen alle Widrigkeiten Komponistin. Aber damit waren die Widrigkeiten ja noch lange nicht vorbei. Natürlich war es auch für männliche Komponisten schwierig, ihre Werke zu Gehör zu bringen. Für Ethel Smythe als Frau war es aber nochmal um ein Vielfaches härter. Zum einen gab es riesige Vorbehalte in den Häusern, Werke von Frauen aufzuführen. Und zum anderen fehlte ihr auch eine Möglichkeit, die männliche Komponisten oft hatten. Darauf hat die Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka mal hingewiesen. Viele Komponisten waren Kapellmeister, sprich Dirigenten, hatten also ein eigenes Orchester, oft eine eigene Bühne quasi, um ihre Werke bekannt zu machen. Und das nutzten sie natürlich auch völlig legitimerweise. Ethel Smythe als Frau hatte diese Möglichkeit allerdings nicht, denn Frauen konnten nicht Kapellmeisterin werden. Das heißt, Ethel Smythe hatte auch nicht die Möglichkeit, ihre Werke mit einem eigenen Orchester einzuüben und aufzuführen. Also hieß es für sie weiter Klinken putzen und Netzwerken. Auf die Old Boys Networks im Musikbetrieb hatte sie natürlich keinen Zugriff, die blieben lieber unter sich. Aber sie hatte starke Frauennetzwerke, wie übrigens viele erfolgreiche Frauen um 1900, wenn nicht gar die allermeisten starke Frauennetzwerke hatten. Einige Beispiele habt ihr ja schon hier im Podcast gehört. So, und beim Netzwerken kam Ethel Smythe nun ein überaus glücklicher Zufall zu Hilfe. In der direkten Nachbarschaft der Familie Smythe lebte nämlich eine gewisse Maria Eugenia Ignacia Agustina de Palafox Pontocarrero y Kirkpatrick, besser bekannt als Kaiserin Eugenie von Frankreich. Die lebte seit 1871 im Exil, ganz in der Nähe der Familie Smythe, hatte Ethel Smythe immer mal wieder Druck- und Kopierkosten bezahlt und sie ließ auch ihre Kontakte zum britischen Königshaus spielen. Sie stellte Ethel Smythe nämlich keiner geringeren als Queen Victoria höchst selbst vor. Und das, liebe Leute, das war wirklich ein Freundschaftsdienst. Denn die Kaiserin wurde durch unsere junge Komponistin bis auf die Knochen blamiert, wenn man der Überlieferung glauben mag. Ethel Smythe hat es selber in ihren Memoiren mal erzählt. Ethel Smythe hatte nämlich überhaupt keine Ahnung von höfischem Protokoll. Und so marschierte sie, als sie zur Königin vorgelassen wurde, erstmal schnurstracks auf sie zu, um ihr die Hand zu schütteln, wie man das ja als Mensch mit Manieren so macht, dachte Ethel Smythe. Nur lief es bei Hofe ein kleines bisschen anders. Da wartete man geduldig am Ende der Reihe, bis die Monarchin das Spalier abgeschritten hatte und man dran war. So, Ethel Smythe war allerdings, als sie schon auf dem Weg nach vorne war, von reaktionsschnellen Anwesenden schnell wieder auf ihren Platz zurückkomplimentiert worden und so wurde der Fauxpas schnell wieder repariert. Der Freundschaft zur Kaiserin Eugenie hatte das überhaupt keinen Abbruch getan und übrigens auch nicht dem Wohlwollen der Queen und ihrer Töchter. Insbesondere die Prinzessinnen Helena und Beatrice sollen große Fans von Ethel Smythe gewesen sein. So, und nun trug es sich zu, dass Ethel Smythe sich um das Jahr 1892 rum in eine katholische Irin namens Pauline Trevelyan verliebte. So, und bevor ich dazu komme, wozu das musikalisch führte, nehme ich das kurz zum Anlass, mal einen kleinen Exkurs über Ethel Smythe und die Liebe zu machen. Also, Ethel Smythe hatte auch eine längere Beziehung mit einem Mann, nämlich dem Dichter Henry Brewster. Das war eine Beziehung, die erst lange platonisch war. Später wurde dann allerdings wohl doch etwas mehr draus. Ich denke, man kann diese Beziehung wahrscheinlich tatsächlich irgendwo zwischen intimer Freundschaftsbeziehung und Liebesbeziehung ansiedeln. In der Literatur findet sich sehr häufig der Begriff Friendship. Ja, dieser Henry Brewster war allerdings verheiratet und zwar ausgerechnet mit der Schwester von Liesel von Herzogenberg, also der Frau, in die Ethel Smythe sich in Leipzig so unsterblich verliebt hatte. Und die beiden waren auch immer noch befreundet und dieser Vertrauensbruch, dass also Ethel Smythe jetzt was anfing mit dem Mann ihrer Schwester, enttäuschte Liesel von Herzogenberg so sehr, dass sie sich von Ethel Smythe komplett abwandelte. Sehr, sehr zu deren Schmerz. Die Beziehung zu Henry Brewster allerdings, die hielt bis zu dessen Tod im Jahr 1908 an. Gleichzeitig kann man aber mit Gewissheit sagen, und das schrieb Ethel Smythe in Briefen an Henry Brewster zum Beispiel auch selbst mal, dass ihre große Leidenschaft Frauen galt. So schrieb sie 1892 einmal an Henry Brewster: Ich frage mich, warum es mir so viel leichter fällt, mein eigenes Geschlecht leidenschaftlich zu lieben als das deine. Und tatsächlich ist außer Henry Brewster nur ein einziger, ich sag mal, Versuch einer Anbahnung, einer Beziehung mit einem Mann überliefert, nämlich mit Willie Wilde, dem Bruder von Oscar Wilde. Die beiden hatten sich in einem Anflug von was auch immer zeitweilig auch sogar einmal verlobt, aber da ging Ethel Smythe relativ bald auf, dass das nicht so wirklich das war, was sie vom Leben wollte, und 3 Wochen später löste sie die Verlobung dann wieder. Zu Ethel Smythes Angebeteten zählte übrigens später auch eine gewisse Virginia Woolf. Die erwiderte die Innigkeit zwar eher nicht, war von Ethel Smythe auch manchmal ein bisschen genervt, aber auch das war eine sehr wichtige, ehrliche Freundschaft auf beiden Seiten. So, aber jetzt zurück zu Pauline Trevelyan und dem, was sie auslöste. Die Liebe zu einer gläubigen Katholikin war nämlich dem Vernehmen nach, es gibt auch andere Theorien, aber das ist eine davon, der Anlass für Ethel Smythe, eines ihrer wirklich größten Werke zu schreiben und ihr Bestes, wie sie später selbst urteilen sollte. Die Messe in D. Eigentlich war Ethel Smythe keine Kirchenmusikerin, aber die Messe in D wurde tatsächlich ein richtiger Knaller. Hört sie euch mal gerne an, wenn ihr klassische Musik mögt, werdet ihr sicherlich von den Socken sein. Und es sah wohl zunächst auch so aus, als würde das mit der Aufführung diesmal ganz reibungslos gehen. Die Royal Albert Hall hatte nämlich zugesagt, die Messe in D zu produzieren. Aber wie die Dinge so laufen, irgendwie kam es dann doch immer wieder zu Verzögerungen, irgendwie passte es gerade nicht oder dies und das kam dazwischen, nichts Genaues weiß man nicht. Jedenfalls war es um Weihnachten 1892 immer noch nicht so weit. Daraufhin trat Ethel Smythes Frauennetzwerk in Aktion. Eine Hofdame der Königin intervenierte beim Herzog von Edinburgh, was zufällig der Sohn von Königin Victoria war. Und die Kaiserin ließ ganz dezent verlauten, also Kaiserin Eugenie ließ ganz dezent verlauten, dass sie bei einer geplanten Uraufführung auch persönlich teilnehmen würde. Ja, und dann ging es plötzlich ganz schnell. Der Dirigent Sir Joseph Barnby fing direkt mit den Proben an und am 18. Januar 1893 war Uraufführung. Kaiserin Eugenie war tatsächlich da, zwei Töchter der Königin auch, die genannten Prinzessinnen Beatrice und Helena und insgesamt 12.000 weitere Anwesende, die absolut begeistert waren. Der Dichter George Bernard Shaw war übrigens auch im Publikum, auch ein großer Fan von Ethel Smythe. Die Messe in D hatte über 1000 Mitwirkende und das wohlgemerkt fast 15 Jahre bevor ein gewisser anderer Komponist auch ein Werk mit 1000 Mitwirkenden schrieb. Ja, und sogar die Presse, die Ethel Smythe eigentlich sonst gar nicht so sehr liebte, zeigte sich angetan. Wobei das Lob aus heutiger Warte wirklich, ich sag mal, sehr speziell klingt. Der Kritiker der Times zum Beispiel, der lobte in den höchsten Tönen, Zitat, das völlige Fehlen der Elemente, die man gemeinhin mit femininer Musik in Verbindung bringt. Es ist durchweg männlich, meisterhaft im Aufbau und in der Ausführung. Ja, feminine Musik, damit war natürlich Gefälligkeit gemeint, Zartheit, Zurückhaltung, so vielleicht ein sanftes Dahinplätschern, das nicht negativ, aber eben auch nicht wirklich positiv auffällt. Das Genie, das war in der damaligen Vorstellung komplett männlich besetzt. Und wenn überhaupt mal eine Frau in die Lage kam, ein wirklich großes Werk zu schaffen, was ja angesichts der vielen Hindernisse schwierig genug war, dann wurde ihre Genialität schnurstracks männlich vereinnahmt, weibliche Genialität, die aus sich heraus begriffen und für sich gewürdigt wurde, das war absolut undenkbar. Aber immerhin mag man sagen, die Messe in D kam zur Aufführung. Ja, zu genau einer Aufführung. Die nächste sollte erst über 30 Jahre später stattfinden. Und nun mag man vielleicht sagen, ja gut, 1000 Mitwirkende, aber Gustav Mahlers Symphonie der 1000, die hatte deutlich mehr als eine Aufführung. Die wurde sofort auch in mehreren Ländern von mehreren Häusern aufgeführt. Also rein am Aufwand kann es nicht gelegen haben. Und auch mit ihren Opern hatte Ethel Smythe Schwierigkeiten, bei Opernhäusern zu landen. Gut, sie war immerhin die erste und bis sage und schreibe 2016 einzige Frau, die eine Oper an der Metropolitan Opera in New York platzieren konnte als Komponistin. Aber es lief einfach unfassbar zäh und irgendwann hatte sie die Faxen komplett dicke. Ethel Smythe wurde zur Frauenrechtlerin und zwar zur radikalen Frauenrechtlerin. Sie schloss sich der Women's Social and Political Union an. Das war der radikalere, kleinere, aber eben radikalere der beiden Frauenstimmrechtsvereine in Großbritannien. Übrigens, die Frauen der Women's Social and Political Union, WSPU kurz gesagt, das waren die Suffragetten im eigentlichen Sinn. Man benutzt den Begriff Suffragette ja heutzutage gern mal für alle Frauenstimmrechtsaktivistinnen, aber eigentlich hätten die meisten Frauen sich wahrscheinlich dagegen verwahrt. Suffragette oder englisch Suffragette ist nämlich eine Verniedlichungsform. Die neutrale englische Bezeichnung für eine Frauenstimmrechtskämpferin war Suffragist, Suffragistin, also tatsächlich am ehesten entsprechend dem deutschen Frauenstimmrechtsaktivistin, was natürlich ein bisschen unhandlicher ist. Suffragist war auch die Selbstbezeichnung der Frauen in dem größeren Dachverband, nämlich der National Union of Women's Suffrage Societies. Die allerdings lehnten die radikalen Methoden der WSPU ab. So, und den Begriff Suffragette, nur um das kurz noch zu Ende zu führen, den hat eigentlich die Regenbogenpresse, spezifisch die Daily Mail, erfunden. Das war ursprünglich als Schmähbegriff gedacht für die Radikalen. Die Radikalen hatten in ihrem Repertoire auch zivilen Ungehorsam, Scheiben einwerfen, auch andere spektakuläre und nicht immer legale Aktionen. Und die Regenbogenpresse reagierte darauf eben mit Häme und Herabsetzung. Die Frauen der WSPU reagierten relativ gelassen, nahmen den Begriff einfach selbstbewusst für sich an und so wurden aus ihnen die Suffragetten. Und Ethel Smyth war wohl von Anfang an klar, wenn sie Frauenrechtlerin wird, dann wird sie Suffragette. Sie wollte ganz eindeutig bei den Radikalen stehen. Arbeitete übrigens in der WSPU auch sehr eng mit der Führungsfigur Emmeline Pankhurst zusammen. Die beiden wurden dann auch gute Freundinnen, bis Emmeline Pankhurst 1914 anfing, den Krieg zu unterstützen. Das war Ethel Smyth dann doch ein bisschen zu viel. Aber jetzt befinden wir uns noch im Jahr 1910. Priorität hier war der Kampf ums Frauenstimmrecht. Und da Ethel Smyth der Überzeugung war, dass man nicht zwei Dinge gleichzeitig gleich gut machen konnte, beschloss sie, sich 2 Jahre Auszeit von der Musik zu nehmen und sich in dieser Zeit, also so etwa 1910 bis 12, voll dem Kampf um Frauenrechte zu widmen. Los ging's mit einem Auftragswerk. Die Frauenstimmrechtsbewegung war nämlich ziemlich gut in PR und man dachte sich wohl, so eine Hymne, das wäre doch sicher eine gute Sache, um die Bewegung bekannt zu machen und die Frauen beim Demonstrieren bei Laune zu halten. Das Ergebnis war der March of the Women, uraufgeführt am 23. März 1911. Aber dabei blieb es nicht. Ethel Smyth wollte nicht nur für die Frauenbewegung komponieren, sie wollte auch handfest arbeiten. Und die britischen Suffragetten, die waren ja bekannt für ihre radikalen Methoden, setzten auf zivilen Ungehorsam, ketteten sich an Zäune, warfen schon mal Scheiben ein, ich habe es eben schon gesagt. Und so eine Aktion, so ein konzertiertes Scheibeneinwerfen, das war auch geplant für den März 1912. Da hatten sich ungefähr 150 Frauen, Ethel Smyth mittendrin, abgesprochen, möglichst zeitgleich Scheiben öffentlicher Gebäude einzuwerfen, mit dem Ziel, verhaftet zu werden. Und daraus dann eben eine spektakuläre, aufmerksamkeitsgenerierende Aktion zu machen. Gut, das mit dem Scheibeneinwerfen gelang nicht allen. Also gerade Emmeline Pankhurst zum Beispiel war wohl eine deutlich bessere Rednerin als Werferin. Ihr Geschoss ging daneben, aber die Polizei tat ihr offenbar trotzdem den Gefallen, sie festzunehmen. Ethel Smyth war da schon zielsicherer. Ihr Geschoss landete im Fenster des Kolonialministeriums und sie kurz später eben auf der Polizeiwache. Sie wurde zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt, abzusitzen im Holloway-Gefängnis in London, wo übrigens auch ihre Mitstreiterinnen inhaftiert wurden. Der Dirigent Thomas Beecham erzählte, dass er Ethel Smyth einmal dort im Gefängnis besucht hatte und darüber hat er auch einmal geschrieben. Ich kam im Haupthof des Gefängnisses an, wo ich die edlen Märtyrerinnen vorfand, wie sie dort ihre Runden marschierten und dabei aus voller Brust ihr Kriegslied, Klammer auf von mir, also den March of the Women, sangen, während die Komponistin mit einem zufriedenen Strahlen aus einem der oberen Fenster zusah und dazu mit bacchantischer Energie den Takt mit einer Zahnbürste schlug. Übrigens an dieser Stelle, wir machen es wie immer, alle Zitierstellen, Quellenangaben, Literatur und Links zum Weiterlesen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, nach 2 Jahren war also Ethel Smythes Suffragettenkarriere wieder beendet und ab 1913 schrieb sie wieder Musik. Sie wurde zunehmend schwerhörig, was ihr das Komponieren natürlich etwas erschwerte und verlegte sich mehr aufs Schreiben. Sie schrieb mehrere autobiografische Werke, übrigens mit einem ganz, ganz fantastischen Humor, auch sehr selbstironisch. Und sie nahm dabei auch kein Blatt vor den Mund. Einiges davon ist auf Deutsch übersetzt. Ich kann euch das alles wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Natürlich auch die englischen Originale. Für diejenigen von euch, denen das nicht so schwer fällt. Sogar Virginia Woolf hat die Leichtigkeit bewundert, mit der Ethel Smythe schreiben konnte. Und es ist wirklich, wirklich eine Freude zu lesen, was sie schreibt. Und zur Motivation, warum sie über ihr eigenes Leben so viel geschrieben hat, sagte sie selbst einmal etwas sehr, sehr Interessantes. Und damit will ich diese Folge auch beenden. Sie schrieb: Ich will, dass Frauen wissen, wie es mir ergangen ist. Und hier ist der Grund. Wenn man älter wird, neigt man dazu, Dinge zu vergessen, die man einst nur schwer ignorieren konnte. Und doch musste man sie ignorieren, wollte man nicht an ihnen verzweifeln. Und ist man einmal tot, beginnen sogleich sich Mythen um einen zu ranken. Die Unglücklichen, die immer noch zurückgehalten werden, denken vielleicht, ja, sie hatte sicher Glück, ihr muss es schon von Anfang an gut gegangen sein. Ich will, dass diese Frauen wissen, dass sie nicht so allein sind, wie sie vielleicht denken. Dass wir Frauen alle diesen Weg gegangen sind und einander helfen, wo wir können. Und sei es nur durch unsere Zuversicht, dass wir es schaffen werden. Ja, Ethel Smythe, ihr Lieben. Und es gibt noch eine Menge mehr über Ethel Smythe zu erzählen. Über sie und ihre Hunde, über ihre Reisen, über die Tatsache, dass sie 1922 den zweithöchsten britischen Verdienstorden bekam und Dame Commander of the Order of the British Empire wurde. Und ja, natürlich auch ganz, ganz viel über ihre Musik. Schaut gerne mal bei der Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka vorbei im Blog. Die sprudelt förmlich über vor Wissen über Ethel Smythe. Kleines bisschen könnt ihr davon auch in meinem Interview mit ihr vom letzten Jahr hören. Aber eben noch mehr in ihrem Blog, den ich euch in den Shownotes verlinke, wie auch noch einige weitere Artikel und Werke zu und über Ethel Smythe. Ja, Auszüge aus den fantastischen autobiografischen Werken, auch das gebe ich euch in den Shownotes. Und ansonsten gilt wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir 5 Sterne da, schreibt mir was Nettes ins Bewertungsfeld, folgt mir auf Instagram unter @frauenvondamals und erzählt es allen weiter. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald hier wieder hören und dann auch ganz, ganz bestimmt mit Ann Lister. Echt jetzt. Tschüss, ihr Lieben.